Wir haben heute Morgen schon gehört, dass man eine Verbindung zum Weinstock bekommen kann, dass Jesus uns einlädt. Und jetzt habe ich einfach die Frage an Sie, wann und wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie diese Verbindung zum Weinstock aufgenommen?
Ja, das erzähle ich gerne. Zum einen, die Eidlinger Schwestern sind nicht unbeteiligt. Als Neunjähriger komme ich ins Krankenhaus mit einer schweren Operation. In Neuenstadt am Kocher, da bin ich groß geworden und da waren Eidlinger Schwestern, die mir Geschichten erzählt haben vom Glauben und auch mit mir gebetet haben. Mein Papa sagte später zu mir, die sind schuld daran, dass du Pfarrer wurdest. 10 Jahre später, ich war 19, nochmal dieselbe OP, kurz vorm Abitur. Und ich hatte meine Konfirmandenbibel dabei und habe begonnen, in der Bibel zu lesen. Jeden Tag, das dauert ein halbes Jahr, bis ich dieses große Werk durch hatte. Bei den Chroniken habe ich ein bisschen geschlampert, aber sonst habe ich sie wirklich durchgelesen. Und in diesem Lesen habe ich gespürt, dass Gott mich zieht. Irgendwann ging ich auf meine Knie und habe mein Leben Jesus anvertraut.
Und seither gab es jetzt viele Stationen in Ihrem Leben. Jetzt sind Sie in Flein Gemeindepfarrer und davor gab es manche andere. Und meine zweite Frage, vielleicht können Sie ein oder zwei Stationen nennen, an denen Sie besonders auf die Verbindung zum Weinstock angewiesen waren.
Eigentlich immer, das geht gar nicht anders. Aber zwei besonders, ich muss drei nennen, darf ich drei? Die erste war Mitteltal, Bayersbronn-Mitteltal. Da wollte ich mein Leben lang bleiben, weil das so schön war. Aber dann wurde ich ins Bengelhaus berufen als Assistent. Und dann kam ich 10 Jahre nach Waldorf-Häslach. Und das war natürlich großartig. Das war so eine reiche Zeit, kann ich gar nicht hier kurz sagen. Die nächste Station war Bengelhaus, 12 Jahre. Rolf Hille hat mich damals gerufen, 5 Jahre Studienleiter und 7 Jahre Rektor. Und da kam ich dann in einen größeren Rahmen. Also bisher war der Rahmen eher immer so Gemeinde und jetzt wurde er so Süddeutschland und sogar noch ein bisschen weiter. Und jetzt habe ich wieder den kleinen Rahmen und auch immer wieder den größeren Rahmen in Flein.
Vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns drauf, dass Sie uns über die Segnungen was weitergeben aus Johannes 15.
Ja, ich denke, Sie empfinden ähnlich wie ich. Ich bin schon so gesegnet heute, einfach durch das Dasitzen und Zuhören. Diese großartige Band, dieser wunderschöne Posaunenchor, diese perfekte Moderation, da ist man einfach gesegnet. Also es ist wirklich klasse. Vielen Dank. Auch die gute Atmosphäre hier, die trägt einen richtig. Lieber Vater im Himmel, es ist schön hier zu sein, zu staunen, einander zu begegnen, zu hören, gestärkt zu werden. Bitte segne jetzt auch dein Wort an uns. Amen. Ich lese diese 8 Verse aus Johannes 15 im Zusammenhang vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Liebe Schwestern und Brüder, es war gegen Ende einer Familienfreizeit. Für Eltern gab es die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Ich war in den ersten Berufsjahren Gemeindeaufbau, Familienaufbau, beides große Herausforderungen für meine Frau und mich. Die Tage waren getaktet, die Zeit war gefüllt, man kämpft sich mit 5 Kindern, die noch recht klein waren, durch den Alltag. Wir wollten natürlich wie alle Eltern unser Bestes geben. Jetzt war diese Segnungszeit und wir kamen nach vorne, meine Frau und ich. Und es war ein Ehepaar, legt uns die Hände auf und sie segnen uns mit einem Bibelwort und wir können uns beide, meine Frau und ich, noch sehr genau erinnern, mit welchem Wort sie uns gesegnet haben. Diese Worte haben wir bewahrt, über 20 Jahre in uns. Und diese Worte haben uns getragen und sie sind, so denke ich, auch wahr geworden in unserem Leben. Diese Segensworte lauteten: Wenn ihr am Weinstock bleibt, werden eure Kinder am Weinstock mitwachsen. Das hat uns damals sehr ermutigt. Als Eltern, können Sie sich denken. Der Weinstock besitzt Kraft und der Weinstock gibt Kraft. Mehr als wir alle ahnen. Seine Kraft ist unerschöpflich und mit der Kraft des Weinstocks sind wir gesegnet durch die Jahre unseres Lebens. Die Aufgaben mögen groß oder klein sein, unsere Kraft eher stark oder wir sind eher von schwächerer Natur. Unsere Arbeit mag viel sein und manchmal sehr viel. Das Geheimnis unseres Lebens ist nicht unsere Kraft, ist nicht unsere Begabung, sind nicht unsere Titel, sind nicht unsere Positionen. Und das Geheimnis unseres Lebens ist auch nicht unsere Karriere. Das Geheimnis unseres Lebens ist die Kraft, die von Jesus in unser Leben hineinfließt. Er ist die Quelle. Es ist im Letzten auch nicht unser Können, so wichtig das auch sein mag. Und was kein Mensch machen kann, was man nicht erzwingen kann, was man nicht erkaufen kann, das schenkt sein Segen in großem Sinn. Und dieser Segen bringt uns zur Entfaltung, entfaltet unser Leben. Wir sind reich gesegnet. Und diesen Reichtum will ich in nicht weniger als 7 Punkten jetzt entfalten. Es müssen 7 Punkte sein, es geht gar nicht anders. 3 wäre auch gut, aber 7 ist noch besser. Erstens, mit Freude gesegnet. Ich bin der wahre Weinstock. Mit diesen Worten stellt er sich uns vor, ich bin. Und wir erinnern uns an den Dornbusch, wir erinnern uns an Mose. Gott, eine Person, ein Gegenüber, er spricht, er stellt sich vor, ich bin. Ich habe einen Namen. Und hinter diesem Ich bin steht der Schöpfer, der Herr der Geschichte, der Erlöser, das ganze Johannesevangelium weiß das. In diesem Ich Bin bekommen wir Anteil an seiner ganzen Segens- und Schöpferkraft. Und so steht er heute Morgen vor Ihnen und spricht: Ich bin für dich da. Zuerst ich und dann du. Zuerst Gott, dann der Mensch. Zuerst Weinstock und seine Gaben und dann meine leeren Hände. Zuerst er, der Allesgeber, und dann wir, die Allesbekommer. Er stellt sich noch genauer vor, Weinstock, alltägliches Bild. Aber dieses alltägliche Bild vom Weinstock hat einen messianischen Klang. Ein paar Bibelstellen, ganz kurz nur. 1. Mose 49. Ein Esel an einem Weinstock angebunden. Esel ist ein messianisches Tier, aber an einem Weinstock angebunden. Jesaja 25, ein großes, fettes Mahl auf dem Zionsberg, ein endzeitliches Mahl, wo alle Völker versammelt sind. Was gibt es dort zu trinken? Nicht Most, nicht Wasser, es gibt edelsten Wein. Wein ist immer messianisch. Und natürlich, Sie kennen das erste Wunder von Jesus bei der Hochzeit zu Kanaan. Er stellt 600 Liter edelsten Wein her. So groß ist die Gnade. Ich bin, und das macht das Schöne dieses Bildwortes aus. Es bringt messianische Freude zum Ausdruck, Lebensfreude. Lebensfreude schenkt Jesus. Wir sind gesegnet mit Freude. C.S. Lewis gibt seiner Autobiografie den Titel Überrascht von Freude. Und er beschreibt darin den mühevollen Weg eines Atheisten zu einem Christen. Und am Ende steht die gefundene Freude. Und er schreibt, diese Freude lässt alles andere wie abgeschmackten Plunder erscheinen. Christsein ist in seinem Wesen nicht zuerst Pflicht, nicht Moral, sondern Freude. Wie durch Jesus, den Messias, in unser Leben kommt. Und jetzt könnten wir die ganzen messianischen Stellen durchgehen im Alten Testament. Eine besonders schöne habe ich in Jesaja 61 gefunden. Dort steht: Der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und dann zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass sie Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes haben. Warum verwendet Jesus ausgerechnet dieses Bild des Weinstocks? Warum vergleicht er das Himmelreich mit einem Festmahl? Warum hat er so oft gegessen und gefeiert mit den Menschen? Weil durch ihn eine große Festfreude ins Leben kommt. Und diese hat nichts mit billiger Partylaune zu tun oder mit kurzlebigem Spaß. Es ist die hochzeitliche Freude. Als meine inzwischen verheiratete Tochter vor ein paar Jahren mir mitteilt, dass sie einen Mann gefunden hat, sie lebt da in Kassel und war zu Besuch und sagte mir, sie in der Küche und sagte, Papa, ich bin jetzt vergeben. Und sie strahlte, sie freute sich, Papa, ich bin jetzt vergeben. Und mir ist vergeben. Und ich gehöre ihm, diesem Mann. Und ich gehöre Jesus für immer und ewig. Ich bin vergeben. Und das ist diese Freude. Ich bin vergeben. Ich gehöre ihm. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es Ihnen nicht besser sagen. Aber ich erlebe es immer wieder. Er ist da. Und diese Gegenwart macht mein Leben froh. Und wenn ich das spüre, dass er mich meint, an meiner Seite ist, zu mir hält, dann kommt Trost und unvergleichliche Freude auf. Gesegnet mit Freude sind wir. Das war mir das Erste. Das Zweite, mit Treue gesegnet. Jesus sagt nicht nur, dass er der Weinstock ist, er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Im semitischen Sprachraum klingt mit dem Wort Wahrheit immer auch Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Treue an. Wenn er sich also als wahren Weinstock bezeichnet, macht er auf einen Unterschied aufmerksam. Es gab Weinstöcke und Israel war der Weinstock von Gott. Und alles investiert er in diesen Weinstock, seine Liebe. Jesaja 5 beschreibt es. Eine Kelter hat er gehauen, die Lage ist bestens, die Reben von bester Qualität. Aber Israel brachte nicht die Frucht des Gehorsams und des Glaubens. Im Unterschied Jesus, er ist der wahre Weinstock. In unglaublicher Treue zu seinem Vater und in Treue zu uns Menschen. Fragt man Jugendliche, was sie sich für ihre Zukunft wünschen, dann sagen die allermeisten eine verlässliche Beziehung. Ich wünsche mir eine treue, verlässliche Beziehung. Vergangenen Herbst durfte ich an unserer Schule einen Vortrag halten, in unserer Grundschule, zum Thema, was brauchen Kinder heute? Und ich habe mich ein wenig mit Bindungsforschung beschäftigt. Und alle Psychologen sind sich darin einig, dass Kinder in den ersten Jahren vor allem eine verlässliche Beziehungsperson brauchen. Übrigens nicht nur Kinder. Das brauchen wir alle. Aber Kinder besonders. Und wo Kinder in verlässlichen Beziehungen leben, entwickeln sie etwas ganz Besonderes. Die Fachleute nennen das Resilienz, Widerstandskraft. Also eine besondere Kraft, um Krisen besser zu überwinden. Eine Ressource, um Herausforderungen im Leben besser zu meistern, ist diese Resilienz. Und die kommt aus der Beziehung. Da bin ich jetzt wieder bei Jesus. Er ist der treue Versorger. Er hat uneingeschränkte Wertschätzung uns gegenüber, besonders Kindern gegenüber. Durchhaltend ist seine Treue zu Israel. Der treue Jesus fördert unsere Widerstandskraft, damit wir in Krisen besser zurechtkommen. Der treue Jesus hilft uns, das Leben besser zu bestehen. In der Bindung an ihn reifen wir als Menschen und als Persönlichkeiten. Wir überwinden unpassendes, kindisches Verhalten, aggressives Verhalten. Und das brauchen wir, diesen echten Freund. Und auch wenn man gescheiterte Beziehungen hinter sich hat, braucht man diesen verlässlichen Freund und Herrn Jesus Christus. Ich bin wahrer, treuer Begleiter an deiner Seite. Wir sind mit einer lebenslangen Treuebeziehung gesegnet, auch wenn manches an Beziehungen zerbrechen mag. Aber diese bleibt. Drittens, mit einem Weingärtner gesegnet. Eine jede Rebe an mir, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringe. Bestimmt, Jesus nimmt mich an, wie ich bin. Dieser Satz gilt immer. Aber wir müssen das andere immer dazu hören, er lässt mich nicht, wie ich bin. Jesus sagt nicht, es ist schon okay, alles bestens, sondern wenn wir in seine Nähe kommen, werden wir verändert. Denken Sie an einen Weinbergbesitzer, der feststellen muss, die Blätter, die schießen nach oben, sie nehmen meinen Trauben die Sonne weg. Oder es sind zu viele alte Reben, die den jungen Reben die Kraft nehmen. Oder er sieht Schädlinge an den Reben und sagt, es ist okay, das muss so sein, ist alles gut. So ein Weinbergbesitzer wäre dumm, der wäre verantwortungslos. Ein richtiger Wengerter ist das ganze Jahr im Dauereinsatz für seine Reben. Was schätzen Sie? Wie oft geht ein Winzer, ein Wengerter in Flein im Jahr um seinen Weinstock herum? Bis er alle Arbeiten getan hat, schneiden, Blätter entfernen, biegen, Schädlingsbekämpfen und schließlich die Lese. Was schätzen Sie, wie oft beschäftigt er sich im Jahr mit einer Rebe? Es sind 13 Mal. Mit jedem einzelnen Weinstock. Und so ist Gott im Dauereinsatz für seine Kinder. Und wo der Heilige Geist in unser Leben kommt, da beschneidet er uns auch, verändert uns. Er muss es tun. Sie kennen diese Geschichte von der Begegnung von Petrus mit dem Auferstandenen. Und dann fragt er sie und fragt er ihn, liebst du mich? Dreimal die intimste, persönlichste Frage. Und diese Frage hat für Petrus eine tiefe, reinigende Kraft, denn er muss zugeben und wieder erinnert, ja, ich liebe dich schon. Aber da steht auch noch was dazwischen. So wird Petrus gereinigt. Ohne Reinigung, beständige Reinigung von Jesus, kein wirksamer Dienst im Glauben, in der Kirche, in der Gemeinde. Kein vollmächtiger Dienst. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Euagrius Ponticus, ein berühmter Wüstenvater, nennt 8 Hauptsünden. Gibt ja auch beim Weinstock so 8 oder verschiedene Themen, verschiedene Schädlinge, Hauptschädlinge, die man immer wieder bekämpfen muss. Dieser Euagrius Ponticus nennt 8 Hauptsünden. Ich zähle sie Ihnen kurz auf. Das eine, das ist die Völlerei, man kann nie genug kriegen. Das nächste ist die Unzucht, man kann die Sexualität nicht beherrschen. Das nächste ist die Habsucht, man hat immer Angst zu verarmen oder man glaubt nicht mehr, dass Gott für einen sorgt. Das nächste ist die Traurigkeit, eine Art Selbstmitleid. Man dreht sich nur noch um sich. Da ist der Zorn, der über alles immer nur schimpft und alles schlecht macht. Dann kommt die Trägheit, das ist so eine Art Null-Bock-Haltung. Schließlich die Ruhmsucht und der Stolz. Man denkt ständig, ich bin was Besseres als die anderen. Die können froh sein, dass es so einen wie mich gibt. 8 Hauptsünden. Und da hat der Weingärtner jede Menge mit uns zu tun. Geben Sie mir da recht. Und er schneidet nicht unkontrolliert, sondern fachmännisch. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, kommt der Vorstand unserer Flainer Weingärtnergenossenschaft zu mir ins Pfarrhaus. Dann schenkt er dem Pfarrer immer 2 edle Tropfen. Und ich nehme mir dann immer bewusst Zeit für ihn und wir reden miteinander auch über Glaubensdinge. Und Sie sollten mal hören, wenn der Vorstand der WG kommt, mit welcher Liebe er von seinem Weinstock spricht. Mit welcher Freude. Und dann spricht er ganz fachmännisch. Man weiß, er versteht seine Arbeit. Und dann erklärt er mir, wie man den Schnitt richtig ansetzt. Und dann erzählt er von seiner Hoffnung, dass es doch im Herbst wieder einen großen Ertrag gibt. Welche Liebe und Hoffnung hat Gott in Sie gesetzt, dass Sie Frucht bringen? Welche Liebe, und die zeigt sich darin, wenn er sie beschneidet. Wenn sie merken, das war jetzt nicht recht. Da muss ich vielleicht auch mal in mich gehen. Da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Da muss ich etwas ändern oder eine Haltung versuchen abzulegen. Dahinter steckt eine Mühe. Und eine Freude an Ihnen, dass er das tut. Viertens, mit Frucht gesegnet. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist die eigentliche Erfüllung unseres Lebens. Frucht bringen. alles Leben, die ganze Schöpfung ist auf Frucht angelegt. Was ist Frucht? Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht der Lippen, dass ich lerne, gut über meinen Nächsten zu reden. Die Frucht der Lippe, was ist das für eine Frucht? Die Frucht der Nächstenliebe, ja sogar der Feindesliebe. Oder dass Gott meine Worte benutzt, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Aber immer ist es eine Wirkung des Heiligen Geistes. Was ist, wenn keine Frucht wächst? Ein Gerichtswort. Das Bild vom schönen Weinstock wird hier aufgesprengt, das Feuer. Vom Feuer ist die Rede. Wer nicht an Jesus bleibt, wird am Ende ohne Frucht sein. Fünftens, mit Geschwistern gesegnet. Ihr seid die Reben. Das Bild vom Weinstock und den Reben ist ja auch immer ein Gemeindebild, was Paulus mit dem Leib und den Gliedern sagt, sagt Johannes mit Weinstock und Reben. Gemeint ist dasselbe. Johannes, so würden die Fachleute sagen, packt seine ganze Ekklesiologie in das Bild vom Weinstock, seine Kirchenlehre. Ich bin als Einzelkind groß geworden. Hab nie so besonders gelitten, aber zu Hause bei Tisch saßen wir zu dritt, manchmal zu zweit und oft auch alleine. Zu meinen schönsten Erfahrungen, nachdem ich Christ geworden war, gehörte, dass ich plötzlich viele Geschwister hatte. Freundschaften sind entstanden. Und wo immer ich auch gewesen bin, da waren Verbindungen sofort da. Durch Jesus wachsen Beziehungen und wir werden Teil von etwas Größerem. Und das kann ein großer, großer Segen sein. Wir haben 5 Enkelkinder und unser Jüngster, Jakob, hat in 6 Lebenswochen schon 4 schwere Herz-OPs. Und es beschäftigt uns. Aber plötzlich zeigt sich eine Verbundenheit. Leute in Indien beten. Die ganze Gemeinde trägt mit. Viele sagen, wir denken an euch. Plötzlich entsteht ein geistliches Netzwerk über die Familie hinaus, das vielleicht sogar weltweit ist und trägt. Ich erlebe auch viel Einsamkeit in der älteren Generation, wenn ich Hausbesuche mache. Und der Wohlstand kann vor Einsamkeit nicht bewahren, ist auch eine Feststellung. Eine Witwe, ein Witwer, in großen Häusern allein, die Kinder leben in Hamburg, Berlin, Freiburg. Und dann gibt es auch das andere, dass ältere Leute in Gemeinde eingebunden sind. Und sie werden besucht von der Gemeinde, selbstverständlich. Und sie haben ein Beziehungsnetz, in dem sie leben, bis ins hohe Alter. Vergesst es nicht, einander zu besuchen, auch ihr Älteren. Und dann, wenn Beerdigung ist, dann sind nicht nur 20, vielleicht 2 Hände voll Leute da oder 20 Personen, dann kommt die ganze Gemeinde und dankt Gott für dieses Leben. Merken Sie, was es ein Segen ist, in der Gemeinschaft zu stehen für unser ganzes Leben. Sechstens, mit Gebetserhörungen gesegnet. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Mir kommt es hier auf das Wörtlein in an. In. Also Jesus gibt sich mit seiner ganzen Liebeskraft in mein armes Leben hinein. Schenkt nicht nur Gaben, sondern sich selbst, was er am Kreuz erworben hat, Vergebung, ewiges Leben, Kraft, Trost, Schutz, Gemeinschaft, schenkt er alles in mich hinein. Auch ein Bezug zum Abendmahl wird hier deutlich. Und so merken wir, wie im Bild des Weinstocks beinahe alle theologischen Themen verarbeitet sind. Da lässt sich eine ganze Dogmatik drin finden. Die Lehre von der Schöpfung hatten wir, vom Heiligen Geist, die Lehre von Christus sowieso, die Lehre von der Vergebung, die Lehre von der Kirche, die Lehre von den letzten Dingen, vom Gericht und schließlich auch von den Sakramenten, dem Abendmahl. Welche Fülle in diesem Wort. Und jetzt kommt er in mein Lebenshaus und mein Beten gewinnt neue Qualität. Ich blabbere nicht mehr wie die Heiden. Ich weiß, mein Gebet, das hat ein Gegenüber und geht nicht nur bis zur Decke. Und meinem Gebet ist Erhörung versprochen. Da ist keiner, der mir eine kalte Schulter oder ein kaltes Herz zeigt. Es kommt zu ihm und mündet in seinen Willen ein. Wir haben in Flein einen kleinen Gebetskreis. Und wir trafen uns vor Weihnachten und die Leiterin unserer Gebetsgruppe sagte, dann beten wir ja zum letzten Mal in diesem Jahr. Allgemeine Empörung. Das letzte Mal ausgeschlossen. Und es entspann sich so ein kleiner Dialog, in dem etwas deutlich wurde, wie das Beten für uns die zweite Natur ist. Und einer sagte, ich kann keinen Tag ohne Gebet. Und die Nächste, ich schaffe es nicht mal eine Stunde. Und die Nächste sagt, ich muss eigentlich jede Minute beten. Merken Sie, durch diese Beziehung wird das Gebet zu einem selbstverständlichen Dialog mit Jesus. Und wir können eigentlich gar nicht mehr anders. Ausdruck der lebendigen Beziehung mit einer innigen Gebetsbeziehung gesegnet. Und was aus dieser Beziehung herausgebetet wird, erhört er nach seinem Willen. Welch ein großer Segen. Ich komme in die Schlusskurve. Ganz kurz nur noch. Mit einer großen Berufung gesegnet. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Dieser Vers fasst alles zusammen. Wir sind berufen, Jüngerin und Jünger von Jesus zu sein. Es gibt große Berufungen. Berufungen zu einem politischen Amt oder zu einem kirchlichen Amt. Berufungen in eine Karriere, aber die tiefste Berufung eines Lebens und die größte kann es nur sein, mit Jesus zu leben. Und die einzige Katastrophe im Leben ist die, Jesus nicht zu kennen und an dieser Berufung vorbeizuleben. Wenn es eine wirkliche Katastrophe im Leben gibt, ist es nur diese eine. Diese Berufung in Jesus nicht zu verwirklichen, nicht zu leben, sich nicht ihm anzuschließen. Wir laden Sie ein, heute Morgen diese Berufung zu ergreifen. Diese große Berufung, die bis in die Ewigkeit mündet. Es gibt keine größere. Und vor allem in einer Welt, der Gott fremd geworden ist. In einer Welt, die nur für sich lebt und an sich denkt. Etwas zu sein, wo immer sie auch stehen, zu seiner Ehre. Wo stehen wir heute? Am Anfang des Jahres 2019. Wo stehen Sie? Antwort: Am Weinstock stehen wir und wollen an ihm stehen. Und an diesem Weinstock sind wir in einem Maß gesegnet, wie wir es uns nicht erträumen können. Und Gott will, dass dieser Segen weiterfließt. Deshalb, bleibt am Weinstock. Und unsere Welt und eure Kinder und eure Familie und eure Gemeinschaften und eure Häuser und eure Ehen und eure Gruppen und Kreise werden gesegnet sein durch den Weinstock. Amen.